Deutschlandfunk, Kultur heute.
Von Tieren über Freundschaft lernen. Darüber hören wir hier in Kultur heute einen Verhaltensforscher gleich. Wie Kultur als Anker und Trost wirkt, berichtet unser Korrespondent aus Kiew. Und die ostdeutsche Filmszene, sie engagiert sich für Demokratie vor den Wahlen. Zu all dem begrüßt sie Michael Köhler. Auf dem Görlitzer Obermarkt beginnt heute das Lausitz-Kunstfestival mit einem Open-Air-Konzert. Freude, schöner Lausitz-Funken. Intendant ist Daniel Kühnel.
Beim Lausitz-Festival haben wir sozusagen alle Sparten und es ist, glaube ich, ein Festival, das sehr viel mehr als andere eine politische Grundmotivation hat. Wobei es sehr, sehr wichtig ist, nicht zu verwechseln zwischen der Art und Weise, wie Kunst politisch ist und sein muss und wie Politik und Talkshow politisch ist. Ich glaube, der Hintergrund für das Lausitz-Festival, das Wollen dahinter, ist sehr viel dezidierteren Art und Weise politisch motiviert.
Das spartenübergreifende Lausitz-Kunstfest wird uns jetzt interessieren. Zum fünften Mal ausgetragen und es reicht von der brandenburgischen Niederlausitz bis zur sächsischen Oberlausitz und grenzt an Tschechien und Polen. Nach Willen von Bundesregierung, Freistaat Sachsen und Land Brandenburg will es seit seiner Gründung einen kulturbasierten Europabegriff etablieren. Intendant ist der erfahrene Kulturmanager, Festivalleiter Daniel Kühnel. Wir haben ihn gerade schon gehört. Er bringt vieles zusammen an Hochkultur. Kunstausstellungen über Tagebau, chinesische Oper, ein Sopranrezital für Kathy von Luciano Berio von 1972, also Avantgarde über weibliche Identität ist das. Eine Sholem Alechem-Lesung hat er im Programm, Yuval Weinberg und das SWR-Vokalensemble mit jüdischer Chormusik, die WDR-Big-Band, Lesungen in sorbischer Sprache und traditionsgemäß auch Shakespeare-Aufführungen. Ein lettischer Chor, Camilla Nieland aus Vieland, singt Strauß- und Malerlieder. Also, Herr Kühnel, die ganze Welt und die Hochkultur zu Gast in der Lausitz?
Das ist eine Vorgabe von der ersten Stunde an, ein Mehrspartenfestival zu sein, das in einer sehr ausgedehnten Region. Die Lausitz ist eine große Region, die Ost-West gut erschlossen ist, Nord-Süd nicht so gut erschlossen ist. Das heißt, man fährt von Zittau oder Eubin gen Norden und ist nach 3 Stunden immer noch in der Lausitz. Hat eine Ländergrenze, also eine Bundeslandgrenze dann, wenn man von Süden kommt, von Sachsen nach Brandenburg durchquert, hat sehr viele kulturelle Orientierungen an sich vorbeiziehen lassen. Das ist das geografische Setting und die Vorgabe war, ein Mehrspartenfestival tatsächlich mit im Grunde nichts auszulassen. Das ist viel. Wir geben uns jedes Jahr einen Leitgedanken und versuchen aus allen Sparten dazu etwas anzupassen, das in sich kohärent ist. Es lässt sich nicht unbedingt bis zuletzt in Worte fassen, was das alles sagen will. Und ich bin der Meinung, dass das gar nicht so schlimm ist, denn wenn wir das alles so genau sagen könnten, müssten wir ja kein Festival haben.
Dann bräuchten wir die Künste
nicht. Man muss
das
Festival erleben. So ist es. Also wir haben so eine kleine Tradition von Shakespeare-Aufführungen. Dieses Jahr eröffnen wir mit Othello. Der Zugriff, den wir formulieren, und das gilt auch für alles andere, ist immer einer, der aus dem, was wir zur Lausitz sagen wollen, entsteht. Das habe ich erlebt an der Reaktion des Publikums zum Beispiel beim Julius Caesar. Und die Leute kamen raus und sagen, das ist das Stück der Zeit, das ist das Stück dieser Region, das ist genau das. Ja, das ist auch mit Elfriede Jelineks Rheingold passiert, wo einer der Theatermenschen rauskam und sagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass die über die Lausitz geschrieben hat. Meinte das aber ganz ernst. Nicht? Das ist die Kunst.
Sie haben gerade von der nicht-urbanen Provinz selber gesprochen. Wir sprechen eine Woche vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Sie sind durch Herkunft, berufliche Stationen, kosmopolitisch aufgestellt, haben große Festivals in Hamburg und so weiter gemacht. Wir reden jetzt sehr enthusiastisch als Gründungsintendant von Ihrem Lausitz-Festival. Kann Kunst und Musik gegen eine falsch verstandene Enge oder eine falsche Heimatseligkeit oder sogar auch gegen politischen Extremismus etwas tun? Wir reden auch in einem Moment, wo die Auseinandersetzungen im Wahlkampf, wir haben es gerade erlebt bei einem Wahlkampfauftritt des thüringischen AfD-Chefs Höcke in Jena, wo es aggressiver zugeht. Kann Kunst da was tun? Kann sie was gegen Entvölkerung oder Entkulturalisierung tun?
Ich glaube, es ist jetzt gerade in diesem Moment vor diesen Wahlen, die durchaus schicksalshaft sein könnten, gut zu sagen, Kunst kann nicht alle Probleme lösen. Das ist nämlich manchmal, scheint mir, und das sage ich mit aller Freundlichkeit, die Erwartung mancher Bereiche der Politik. Nicht? So ist es nicht gedacht. Andererseits erwartet man oft zu wenig von der Kunst. Ich will es so sagen, ich glaube, dass wir jetzt gerade vor so einem Festival in einer Situation uns befinden, wo ja überall rumgewerkelt wird. Sind alle tätig. Und in dieser Tätigkeit und auch in dieser Vorfreude und dann in dieser Reihenfolge einer Premiere nach der anderen ist immer wieder ein Beginn, ist immer wieder ein Anfang. Und dieser Anfang ist mir gerade in dieser Situation ein sehr wichtiger Moment, etwas sehr, sehr Wichtiges. Wissen Sie, solange man anfangen kann, solange uns ein Anfang gegeben ist, besteht die Möglichkeit, alles zu retten.
Das
Und ich
ist
glaube,
Beethoven schlechthin, und zwar
das ist Beethoven schlechthin.
Zeuge
Ja.
des Werdens zu sein. Also Sie spielen ja alle Streichquartette, ne?
Wir spielen alle Streichquartette, highlighten durch diesen Höhepunkt der abendländischen Kammermusik oder Kultur überhaupt, die einige der schönsten Orte in der Lausitz und bieten damit sozusagen Gelegenheit zu einer Reise. Das war der Gedanke. Ich glaube, dass dieser Gedanke des Anfangs ist ja ein platonischer, nicht? Also solange der Anfang unter dem Menschen weilt, der Gott, ja, Anfang unter den Menschen weilt, rettet er alles. Mir ist dieser Moment sehr, sehr wichtig. Das, was Kunst kann, ist es, Virtuosität zu zeigen. Diese Virtuosität ist eine Art des Umgangs mit der Welt. Es ist eine Art des Seins in der Welt. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu abgehoben, nicht? Aber wenn wir einen guten Schauspieler vor uns sehen, dann beherrscht er die Bühne. Was meint er? Was meint man damit? Und wir sind immer wieder dazu angehalten, sozusagen da reinzugehen und dieses Stück, egal wie oft es vorher gespielt wurde, egal wie oft es nachher gespielt wurde, jetzt anzufangen. Es ist sozusagen diese Möglichkeit des Anfangs, in dem man sich ja auch Gedanken machen muss. Wie sieht dieser Anfang aus? Wie sieht der zweite Schritt aus? Das übt Kunst. Und ich glaube, dass sich um das eigentlich Menschliche beschneidet, wenn man der Kunst dieses nicht zutraut oder ihr nicht die Möglichkeit gibt, diesen Anfang in die Welt zu stellen. Und das kann ein
Genau.
Kunstfestival tun.
Beethoven war kein germanischer Titan, sondern es war ein kosmopolitischer Modernist und Grenzensprenger, wenn man den Ohren am Kopf hat, um es hören zu wollen. Sie haben aber
Und
keine
ein
Angst.
Revoluzer. Ja.
Ja, Sie haben aber keine Angst vor Anfeindungen oder irgendwelche werden auch nicht angegiftet, oder?
Es sind nicht immer alle Menschen mit allem einverstanden, was man tut. Man lernt natürlich auch selbst dazu. Ich habe Angst, nicht genug darüber nachgedacht zu haben, was man tut und irgendwie etwas pauschal zu tun.
Sie haben keine Angst, wenn die Wahlen vielleicht mit einer Regierungsbeteiligung der AfD enden, dass dann Ihr Festival vielleicht künftig anders aussieht, oder?
Ich versuche ganz generell wenig Angst zu haben und ich glaube, dass es eine Aufgabe der Kunst ist, mit den Menschen so zu kommunizieren, wie Kunst es kann. Und ich entdecke in diesem Rahmen kein Feld, das mit Angst besetzt ist. Nein.
Sagt Gründungsintendant Daniel Kühnel. Über das beginnende Lausitz-Festival 4 Wochen wird es dauern. Es gibt nicht nur Sorgen vieler ostdeutscher Kulturmacher über einen erwartbaren Wahlerfolg der AfD bei den Wahlen nächsten Sonntag. Es gibt auch viel Engagement für die Demokratie. Da sind etwa die Kinobetreiber, die Filmgesellschaften, die Darsteller und die DEFA-Stiftung, die vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Clips erstellt haben, die für Wahlrecht, Demokratie und demokratische Kultur werben. Es sind keine Wahlaufrufe, für eher Demokratieaufrufe, die das Publikum und die Wähler mobilisieren sollen. Und darüber berichtet Christian Berndt.
Es beginnt mit einem Ausschnitt aus dem DEFA-Klassiker Die Legende von Paul und Paula. Dann spricht der frühere Hauptdarsteller Winfried Glatzeda.
Ich kann nur jedem sagen, es gibt nichts Schöneres als eine demokratische Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Wir haben die Wahl.
Glatzeda ist in einem Wahlaufruf-Clip zu sehen, der zur Kampagne der DEFA-Stiftung vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gehört. DEFA-Vorstand Stefanie Eckert.
Wir haben uns überlegt, wir wollen keine Wahlempfehlung geben, aber wir möchten einfach dazu aufrufen, nehmt eure Stimme wahr, geht wählen und überlegt euch einfach vorher, wen man tatsächlich wählt.
Für die Wahlaufrufe wurden ausschließlich frühere DEFA-Schauspielerinnen und Schauspieler angefragt und jeder Clip beginnt mit einem DEFA-Filmausschnitt. Damit will man eine spezifische ostdeutsche Wählerschaft erreichen.
Wenn wir dann merken, dass es so bestimmte Bevölkerungsschichten gibt, die DEFA-Filme sehr mögen, gerne rezipieren, aber eine komplett andere Weltanschauung haben, die nicht unseren demokratischen Werten entspricht, dann hat sich bei uns einfach im Laufe dieses Jahres auch das Gefühl entwickelt, warum kommen wir nicht ins Gespräch oder versuchen, einen Dialog zu starten über die Filme.
Auf Instagram und YouTube gibt es parallel zu den dort frei verfügbaren DEFA-Filmen auch ein Diskussionsforum. Das bedeutet für die DEFA-Stiftung allerdings auch eine Herausforderung.
Es ist erschreckend, wie sehr die jetzige Demokratie in Frage gestellt wird von vielen DEFA-Zuschauerinnen. Das war mir so vorher nicht bewusst.
Einen politischen Trailer zeigen auch die Passage-Kinos in Leipzig vor jedem Film.
Kommt mal alle zusammen gegen den Faschismus!
Die Passage-Kinos Leipzig wollen ihre Reichweite nutzen, um zu mobilisieren, sagt Theaterleiterin Christine Klemann. Die Kinos verstehen sich klar als Institution mit bildungspolitischem Auftrag und veranstalten politische Filmvorführungen mit Diskussionen. Eine spezielle Vernetzung zwischen den Kinos in Sachsen im Hinblick auf Veranstaltungen zu den Wahlen gibt es nicht. Viele Kinos scheinen auch eher zurückhaltend, was ein direktes politisches Engagement betrifft, so Klemann.
Der eine Aspekt ist, dass Kinos sich immer als Orte für jedermann verstanden haben und für alle offen sein wollen und keine politischen Orte sind, sondern Kulturstätten. Und das andere ist vielleicht wirklich auch Sorge, dass sie Publikum verprellen, dass tatsächlich auch Druck ausgeübt werden würde, wenn sie denn eindeutig Positionen beziehen.
In Leipzig sei das nicht so sehr das Problem, aber wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in Thüringen spreche, sagt Klemann, sind die Befürchtungen greifbar, was eine von der AfD bestimmte oder beeinflusste Politik bedeuten könnte. Das bestätigt auch der Geschäftsführer des Kinoclubs Erfurt, Ronald Thue.
Natürlich haben alle im Kulturbereich Bedenken, dass die Rahmenbedingungen sich ändern, dass es Einschränkungen von Möglichkeiten gibt, von ideeller Unterstützung von politischer Seite, dass sozusagen die Aktionsräume kleiner werden könnten.
Der Kinoclub feiert als ältestes Kino Erfurts nächstes Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Kürzlich hat sich das Kino an der Aktionswoche 100 gegen Rechts des Erfurter Netzwerks für kulturelles Leben beteiligt.
Ey, der Strapnitz Hüttensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerten und der Sauerkraut!
In seinem Sommer-Open-Air-Programm hat der Kinoclub Charlie Chaplins Der große Diktator als Beitrag zur Aktionswoche gezeigt. Aber ein dezidiertes Programm zu den Wahlen gibt es nicht.
Aber wir machen ja generell ein ziemlich breites Programm mit Dokumentarfilmen und Diskussionsrunden dazu. Und in solchen Rahmen zeigt sich dann so eine Haltung, die wir irgendwie vermitteln wollen.
Aber damit erreicht man, meint Troé, oft nur ein bestimmtes Publikum.
Zu uns kommen in der Mehrheit schon Zuschauer, die so eine ähnliche gesellschaftliche Ausrichtung oder Ansichten haben wie wir. Aber wie erreicht man halt die anderen? Schwierig.
Nur wenige Kinos in Sachsen, Thüringen und Brandenburg thematisieren in Programm und Veranstaltungen die kommenden Wahlen und den drohenden Rechtsruck, so wie es etwa das Filmmuseum Potsdam im August mit seiner Filmreihe Kino gegen Rechts macht.
Über den Kampf für Demokratie der ostdeutschen Filmszene vor den Landtagswahlen berichtete Christian Berndt. Wie Tiere denken und fühlen, so lautet eines seiner erfolgreichen Sachbücher. Carsten Brensing, der ist Verhaltensforscher und Meeresbiologe, hat kürzlich das Buch veröffentlicht Magie der Gemeinschaft, was uns mit Tieren und künstlichen Intelligenzen verbindet. Bei der Suche nach den tierischen Wurzeln, unseren tierischen Wurzeln, stößt er auf etwas Überraschendes, nämlich Freundschaft und Allianzen. Das muss uns natürlich innerhalb unserer Serie über Freunde und Feinde interessieren. Ich habe Carsten Brensing gefragt, Sie sprechen von etwas, das doch ein bisschen überrascht im ersten Moment. Freundschaft unter Delfinen etwa. Bis vor einigen Jahren hätte ich gesagt, das ist doch klassischer Anthropomorphismus, also falsche Vermenschlichung. Sie sagen aber, das gibt es durchaus.
Im Prinzip ist die Idee der Freundschaft oder der Allianzbildung viel, viel älter als wir Menschen. Also wir müssen uns da gar keine Gedanken drüber machen, irgendwas zu vermenschlichen. Denn eigentlich funktionieren wir, was das angeht, genauso wie Tiere und wie es auch vor uns funktioniert hat. Im Prinzip sind Allianzen in irgendeiner Form sinnvoll für beide Beteiligten. So sind praktisch Freundschaften eben schon vor vielen, vielen Millionen Jahren entstanden und helfen Tieren. Ich kenne sogar einen Haiforscher, der meint, dass das Haie auch sowas wie Freundschaft haben, weil er sieht immer wieder die gleichen Haie zusammenschwimmen. Und es gibt viele Gründe, die für die Vorteile von Freundschaft sprechen. Und deshalb sprechen wir in der Wissenschaft jetzt tatsächlich auch von Freundschaft. Und keiner fühlt sich mehr irgendwie komisch berührt, dass das Ganze jetzt vielleicht eine Vermenschlichung ist. Nee, es ist eher so, als müssten wir uns vertierlichen.
Es gibt, wenn ich sie richtig gelesen habe, drei fundamentale Allianzen, nämlich sowas wie ganz naheliegend und einfach Familie, Ängste mit allem Guten und Schlechten, was dazu gehört. Dann gibt es sowas wie Kooperationsgemeinschaften, das kennen wir, lose Verbünde ohne große Verpflichtung, vielleicht auch bei der Arbeit oder mit einem Sportverein oder der Gewerkschaft oder ähnliches. Und dann gibt es noch losere Verbindungen, die neu und befristet entstehen. Also sowas wie gestufte Freundschaft gibt es, oder andersrum könnte man fast sagen, ohne sie kommen wir gar nicht aus.
Ja, genau. Also wenn Forscher sich die Realität ansehen, dann versuchen sie ja gerne irgendwelche Kategorien zu bilden, um halt Gemeinsamkeiten zu finden. Und die kleinste Allianz ist tatsächlich die Familie, weit verbreitet. Es gibt aber eben auch diese nächste Stufe, die für uns Menschen so vertraut ist, wenn wir eben auf Arbeit gehen oder wenn wir zusammen aufs Feld gehen, arbeiten oder zusammen jagen. Das sind halt Verbindungen, die machen wir temporär und dann kommen wir aber wieder in unsere Familie zurück und sind wieder mit denen zusammen. Aber in diesen anderen Netzwerken kennen wir eben teilweise dann auch die Individuen und arbeiten mit einigen besonders gut zusammen, mit anderen weniger gut und so weiter. Und die dritte Stufe, das ist tatsächlich was ganz Besonderes, was wir tatsächlich nur für uns Menschen eigentlich geglaubt haben. Das ist so etwas wie, wenn Sie zu Ihrer Schulzeit einen Bekannten gehabt haben, ja, der sich gut mit Spinnen auskannte oder vielleicht mit irgendwelchen anderen komischen Sachen, die Sie nicht in Ihrer Wohnung haben wollen. Und plötzlich haben sie diese komische Sache in ihrer Wohnung und sie erinnern sich an ihren Kumpel. Warte mal, der kannte sich ja total gut mit Kakerlaken aus, ja, und rufen denen dann an. Das ist eine Allianz dritter Ordnung. Also man geht in seiner Biografie zurück, erinnert sich an irgendjemanden, den man kennt und nimmt dann mit denen Kontakt auf. Und das konnte tatsächlich bei Delfinen vor Westaustralien erstmals gezeigt werden. Und das ist wirklich schon was ganz Besonderes. Heute wissen wir auch, dass man das bei den großen Menschenaffenarten auch mit findet. Aber ja, das ist tatsächlich eine besondere Geschichte.
Freundschaft fußt auf sowas wie, ich nenne das mal, affektiver Bindung. Die ist also messbar, ja, also Freude, Schmerz, Mitgefühl. Und etwas, was ganz wichtig ist, auch für moderne Gesellschaften, große Gesellschaften, die amerikanischen Soziologen haben sowas erforscht, nämlich Vertrauen. Das heißt, das ist essentiell notwendig.
Ja, also Vertrauen ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Man denkt, das ist so einfach, aber auch Vertrauen ist im Verlauf der Zeit entstanden. Ich nehme gerne das Beispiel von Erdmännchen. Die haben unterschiedliche Leute, Wachleute, die rufen, wenn jetzt irgendwas passiert. Manchmal rufen die aber auch einfach nur so. Die betrügen, also wollen dann dafür die Belohnung kassieren. Sie werden dann mit Essen versorgt von den anderen, weil sie ja so gut aufgepasst haben. So sind Mechanismen entwickelt, dass wir Betrüger identifizieren. Das heißt also, wenn irgendwann mal rausgekommen ist, der flunkert, dann wird er auch in Zukunft nicht mehr mit Essen versorgt. So, und wir sind als Gesellschaft oder auch als Individuen immer in diesem Zwiespalt, vertrauen wir oder vertrauen wir nicht. Das heißt also, wir prüfen immer unser soziales Umfeld, ob das auch wirklich stimmt. Und wenn wir jetzt, wie Sie das Beispiel hatten, in einer Stadt leben, verlassen wir uns darauf, dass wir relativ sicher sind, denn alle verlassen sich ja darauf, dass wir relativ sicher sind. Und wir sind darauf angewiesen, weil wir können Betrüger eben nur unter bestimmten Bedingungen identifizieren. Und das ist mit einem großen Aufwand verbunden. Und wir könnten als soziale Gemeinschaft gar nicht zusammenleben, wenn wir nicht auf dieses Vertrauen setzen würden.
Ich bin dein Mensch, das ist so eine melancholische Filmkomödie. Vor 3 Jahren kam die ins Kino und handelt von der Begegnung zwischen einer Frau und einem humanoiden Roboter. Es geht da um Sehnsucht, Liebe, Freundschaft, die Rolle auch von KI im Alltag. Davon handelt ihr neues Buch auch. Mit künstlichen Intelligenzen befreundet zu sein, kann rasch ins Chaos oder den Systemabsturz führen, weil es doch ziemlich komplex ist. Ich muss nämlich wissen und abschätzen können, wie der andere fühlt.
Na, das Problem mit KI ist im Prinzip folgendes. Also momentan sind wir der Meinung, dass die KIs, die es bisher gibt, im Prinzip noch keine Entitäten sind, noch keinen moralischen Status haben. Sie sind einfach noch nicht so entwickelt wie wir. Sie sind noch keine Person. So, und trotzdem können wir mit diesen, ich sage jetzt mal, Gesprächspartnern eine soziale Bindung eingehen. Denn viele Mechanismen, die für uns ganz eng mit einer Bindung verbunden sind, funktionieren schon. Denn wir können richtig gute, vertrauensvolle Gespräche führen. Und was wir beobachtet haben in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass immer mehr Menschen mehr Zeit in soziale Medien investieren. Und das ist auf der einen Seite gut, weil man kann mit Menschen verbunden sein, die weit weg sind. Auf der anderen Seite reduziert es aber auch unseren direkten menschlichen Kontakt. So. Und wenn wir jetzt mit KI kommunizieren und die auch den Status einer Vertrauensperson bekommen, zumindest in unserer Wahrnehmung, dann reduziert es noch mehr die Zeit, die wir mit echten Menschen verbringen. Und diese Zeit ist aber wichtig, denn wir können auf die Art und Weise eben auch Vertrauen aufbauen und dann im Zweifelsfall eben auch mal auf jemand angewiesen sein. So, und irgendwann in den nächsten Jahren wird es soweit sein, dass es echte Personen gibt, also echte künstliche Personen mit einer eigenen Selbstwahrnehmung. Und diese Personen sind uns um einiges überlegen, möglicherweise, wenn wir an so eine hochentwickelte Superintelligenz denken. So, und wie gehen wir damit um? Wir werden also immer jemand haben, der schlauer ist als wir. Wir werden also mit diesem Gesprächspartner richtig, richtig gute, interessante Gespräche führen können. Und auch das wird wieder dafür sorgen, dass wir weniger Gespräche mit echten, lebenden Menschen führen. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir da nicht unser Sozialleben aus dem Gleichgewicht bringen.
Sachbuchautor und Verhaltensforscher Carsten Brensing über die tierischen Wurzeln der Freundschaft. Der Luftangriff auf das Theater im ukrainischen Mariupol war am 16. März 2022. Er erfolgte kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Belagerung der Stadt. Beim Angriff starben nach Schätzung der Stadtverwaltung mehrere hundert Menschen. Über 1000 Personen hatten Schutz in dem Theater gesucht. Die Angriffe, sie galten im eigentlichen und übertragenen Sinne der Kultur des Landes. Wenige Monate später, mitten im Krieg, hatte das Kiewer Opernhaus Ende Mai geöffnet und vor Publikum gespielt. Aus Furcht und Sorge vor Luftangriffen wurden nur wenige hundert Plätze genutzt. Das war nicht nur ein Stück Normalität, es war auch ein Stück Identität. Gespielt wurde die ukrainische Oper Natalka Potavka vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Vom Selbstbehauptungswillen, der sich auf Kultur stützt, und vom Trost, berichtet am heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine aus Kiew Peter Sawicki.
Im schnellen Rhythmus lässt eine in Schwarz gekleidete Männergruppe historische, folkloristische Klänge ertönen. Gitarre und Geige, Trommel und Flöte, dazu inbrünstiger Gesang. Die Lieder handeln von Patriotismus, Glaube sowie Unbeugsamkeit. Das Konzert im Hinterhof eines Museums im Zentrum Kiews ist nur eine von vielen Veranstaltungen vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag. Ivan, Mitte 30, ist begeistert. Sie spielen historische ukrainische Musik mit traditionellen Instrumenten. Das ist sehr interessant, ebenso der Ort. Das Museum ist das frühere Wohnhaus des Dichters Taras Schewtschenko, eine dörfliche Hütte mitten in der Stadt. Der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko lebte im 19. Jahrhundert, als es noch keine unabhängige Ukraine gab. Heute ist er in der Ukraine eine Symbolfigur. Überhaupt zeigt sich beim Konzert im Schewtschenko-Museum, dass die ukrainische Kultur im Zuge der russischen Invasion ein gesellschaftlicher Anker geworden ist. Umso mehr rund um den Unabhängigkeitstag. Auch für Hanna Klimnik, die die Sowjetunion erlebt, sich aber nie mit ihr identifiziert hat, wie sie sagt. Ich komme aus Kiew und bin Ukrainerin. Diese Gruppe singt Lieder, die unsere Dichter schon vor Jahrhunderten geschrieben haben. Das ist unser Leben und unsere Kultur. Das Konzert bietet etwas Ablenkung vom Kriegsalltag. Genau 2,5 Jahre dauert die Invasion bereits. Auch wenn das Leben in der Hauptstadt weitgehend funktioniert, ist der Krieg auch hier präsent. Anfang Juli traf eine russische Rakete ein großes Kinderkrankenhaus. Hanna Klimnik räumt ein, dass es nicht leicht ist, die Zerstörung mental zu ertragen. Gott hat den Menschen erschaffen, damit er neue und schöne Dinge kreieren kann. Wenn er das nicht tut, verliert er den Sinn des Lebens. Und hier sehen wir, wie Russland alles vernichtet. In Kiew leben viele Menschen, die die russische Großinvasion aus nächster Nähe erlebt haben. Flucht und Vertreibung ist, meint Ivan, eine der größten Belastungen für die ukrainische Gesellschaft im Krieg. Er spricht aus Erfahrung, denn er hat fast 2 Jahre lang als Sanitäter Binnenvertriebene versorgt.
Fortunately for me, it's not the case.
Ich bin zum Glück nicht so stark direkt vom Krieg betroffen, viele andere Menschen aber schon. 10 Millionen Ukrainer haben das Land verlassen, weitere 10 Millionen sind Binnenvertriebene. Die Hälfte unserer Bevölkerung ist also geflüchtet. Angesichts dessen stellen sich viele die Frage, wie viel Kraft die Menschen in der Ukraine noch hätten. Für Konzertbesucher Ivan sind soziale Kontakte besonders wichtig für die mentale Gesundheit. Ihn ermutigt außerdem, dass die Ukraine aus seiner Sicht als Land durch den Krieg näher zusammengerückt ist. Insgesamt sind wir heute geeinter und dieser Prozess wird aus meiner Sicht weitergehen. Die mentale Trennung etwa zwischen der West- sowie der Süd- und Ostukraine wird weiter abnehmen. Im Museumshinterhof schreitet Hanna Klimnik kurz vor Ende des Konzerts Richtung Ausgang. Sie will vor Beginn der Ausgangssperre um Mitternacht ohne Eile nach Hause kommen. Die Musik scheint ihr neue Kraft gegeben zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen, weil das Gute am Ende immer gewinnt. Mein Vater hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Erziehung, die ich von ihm erfahren habe, seine Kraft, hilft mir heute sehr. Und Taras Schewtschenko.
Über die Bedeutung der Kultur in Kiew am Unabhängigkeitstag berichtete Peter Sawicki. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es nochmal um die ostdeutschen Bundesländer.
Abgehängt. Das ist eine Diagnose, die die Schriftstellerin Ines Geipel nicht mehr gelten lassen möchte, wenn es um den Zustand der ostdeutschen Bundesländer geht. Und tatsächlich, die Lebensverhältnisse zwischen Ost und West, sie klaffen nicht stärker auseinander, sondern im Gegenteil, sie bewegen sich aufeinander zu. So hat es zuletzt der Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung gezeigt. Das lässt die ehemalige DDR-Spitzensportlerin in ihrem aktuellen Buch Fabelland fragen, warum wir die deutsche Wiedervereinigung nicht wieder stärker als Erfolgsgeschichte erzählen und stattdessen auf das Narrativ vom abgehängten Osten beharren.
Mir liegt schon daran, auch ein Stück weit an der Dekonstruktion dieser Opferlegende, ja, die sich ja doch, da braucht man jetzt nicht die große Verschwörung, aber die sich ja doch sehr kontinuierlich aufgebaut hat. Es waren zum einen am Anfang mit Heiner Müller, dem Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz oder eben auch dem Soziologen Wolfgang Engler vor allen Dingen ja die Intellektuellen, ja, die diese Legende konstruiert haben. Und irgendwann ist sie politischer Reibach geworden und hat dann im Grunde im letzten Jahr so eine Art Peak DDR-Renaissance bekommen, also nochmal viel Streit. Also wir sind ja nicht fertig in dieser Auseinandersetzung um das Bild des Vergangenen.
Ein Ende der Spaltungssaga fordert Geipel in unserem Programm und plädiert stattdessen dafür, gemeinsam eine Erzählung auf Augenhöhe zu entwickeln. Das ganze Gespräch können Sie morgen in unserer Sendung Information und Musik hören. Zu Vergnügungsstätten degradiert sieht der Deutsche Musikrat Clubs und appelliert an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, seinen Entwurf für die Baunutzungsordnung anzupassen, um Clubkultur zu ermöglichen und zu fördern. Die Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, Antje Valentin, kritisiert in einer Pressemitteilung:
Im Entwurf der neuen Baunutzungsverordnung werden Musikclubs und die Clubkultur als Kulturinstitutionen zweiter Klasse manifestiert und nicht mit anderen Kulturstätten wie Opern, Theatern und Konzerthäusern gleichgestellt.
Konkret braucht es nach Ansicht des Deutschen Musikrats Sonderregelungen, zum Beispiel für kleinere Jazzclubs in Wohngebieten oder für große Clubs in Industrie- und Gewerbegebieten. Frei übersetzt bedeutet das, Kultur muss Lärm machen dürfen. Das wusste schon die Mutter von Pete Best, dem ersten Schlagzeuger der Beatles. Im Keller ihres Hauses hatte die Band ihre ersten Auftritte. Neuerdings wird der sogenannte Casper Coffee Club bei Airbnb an Touristen vermietet. Ein Club ist es nicht gerade, aber die Wände sind schon bekritzelt im Goethehäuschen in Ilmenau. Die Schutzhütte wurde berühmt, weil Goethe dort vor über 240 Jahren auf der Suche nach Ruhe mit Bleistift das Wandrers Nachtlied auf die Holzbretter schrieb. Zuletzt hat es hier und da gebröckelt, doch nun wurde das Goethehäuschen saniert, pünktlich zum 275. Geburtstag des Dichters am Mittwoch.
Über allen Gipfeln ist Unruhe, möchte man fast sagen. Nach dem tödlichen Angriff von Solingen, darüber berichtet ausführlich gleich die nachfolgende Sendung, die Informationen am Abend. Zuletzt haben wir hier gehört Hanna Rau mit den Kulturmeldungen. Michael Köhler wünscht Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende und morgen sind wir wieder da.